Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Habt ihr euch schon reproduziert oder habt ihr es vor, in ein paar Jahren vielleicht? Wir sprechen heute drüber und wer sich jetzt auf eine saftig schlüpfrige Sexsendung freut, dem kann ich sagen, Pech gehabt.
Hochzeiten werden nach dem Vorbild der Züchtung von Jagdhunden, edlem Geflügel und Pferden eingerichtet. Man paart nur die Besten miteinander. Die schönsten Wesen, sie sollen sich vermehren, damit die Rose Schönheit nie verdorrt, muss auch die Zeit den reifen Mann verheeren. In seinem zarten Sprössling lebt er fort. Nicht fort sollt ihr euch pflanzen, sondern hinauf. Beautifulpeople.com. Die Moral von der Geschichte ist wie immer offen. Dann schönes Zeugen.
Ja, meinetwegen auch mit Küsschen, aber im Hörsaal geht es heute nicht um Liebe oder um Romantik, sondern ganz ungefühlig um die bestmögliche Reproduktion, um die Menschenzucht. Und die unterscheidet sich in den literarischen Quellen, die wir gleich hören werden, kaum von der Geflügel- oder der Hundezucht. Nicht fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf, lässt Nietzsche Zarathustra sagen, wir haben es gerade schon gehört. Und so finden sich in den verschiedensten Gesellschaften und Jahrhunderten immer wieder Texte, die beschreiben, wie sich die Menschen vermehren sollen und wie nicht. Heute können wir, wenn wir das denn wollen, das eigene Aussehen und das der Brut durch Schönheits-OPs oder als Frau durch die Wahl des passenden Spermiums optimieren. Aber auch schon in der Antike und im elisabethanischen England hat man sich die Frage nach der eigenen Schönheit und nach der Tauglichkeit des Nachwuchses gestellt. Wie lässt sich ein gesunder, schöner, kriegerischer Menschenschlag züchten? Wie muss der Sex gemacht werden, damit der Nachwuchs ansprechend wird? Was sind die Do's and Don'ts der frühneuzeitlichen Reproduktion? Der Amerikanist Dr. Jörg Thomas Richter sieht sich selbst als einen Literaturwissenschaftler auf biologischen Abwägen und er hat einschlägige Quellen studiert. Er berichtet darüber in seinem Vortrag »Manipulierte Leiber – zum Zeugen und Formen schöner Körper«. Richter leitet am Berliner Zentrum für Literatur- und Kulturforschung das Projekt »Die wandernden Grenzen der Biologie« und wir wandern in der kommenden halben Stunde ein Stückchen mit. Gehalten hat Jörg Thomas Richter seinen Vortrag am 10. Dezember 2013 im Museum für Kommunikation in Berlin, anlässlich der Ausstellung mit dem einschlägigen Titel »Bin ich schön?« und diese Frage stellt er eingangs auch.
Bin ich schön? Man kann das eigene Abbild im Spiegel befragen, man kann sie Zeitgenossen stellen oder sich mit dieser Frage auf eine vergleichende Tour durch die Bildergalerie der Vergangenheit begeben, um zu entdecken, ob man im Vergleich mit der Rembrandt-Fülle oder Twiggy-Dünne zu den Schönen zählt oder nicht. Mich interessiert im Folgenden eine weitere, vielleicht verstecktere Dimension, nämlich die Überlagerung zwischen Gegenwart und Zukunftserwartung, die dann entsteht, wenn Schönheit sich fortpflanzt bzw. aus der Fortpflanzung hervorgezeugt werden soll. Die Kindelein sollen nicht nur kommen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, sondern sie sollen noch dazu schön werden. Und was kann man machen, damit der Nachwuchs schön wird? Die Frage birgt wenigstens latent eine intergenerationelle Zeugungs-, wenn nicht gar Züchtungsfantasie. Ich habe 4 Schritte, die ich mit Ihnen gemeinsam gehen möchte, von unterschiedlicher historischer Länge. Der erste Schritt gilt der Politik. Damit bin ich bei den Zeugungsfantasien in der Antike und bei Platons Politeia. Der zweite Schritt gilt dem englischen Barock, also der Zeit zwischen grob 1600 und 1700 und dem Zusammenhang, vorsichtig formuliert, zwischen Heil und Heilen. Der dritte Schritt führt dann zu den nachwuchsoptimierenden Fantasien in der amerikanischen Moderne. Und da interessiert mich weniger die offiziöse Eugenik mit ihren Sterilisationsfantasien, den Rassenmordfantasien, sondern diese kleinen reformatorischen privaten Praktiken, die in der Zeit angeregt wurden. Und ein dritter Schritt und der letzte Schritt führt zurück ins Hier und Jetzt zur Schönheitsvererbung in der Gegenwart, den ich einfach mal als Heiratsbazar überschrieben habe. Wie es ginge, schönen Nachwuchs zu erzeugen, ist ein altes Problem. Die klassische Fantasie der Nachwuchsoptimierung um ca. 400 v. Chr. Beschreibt Platon in seiner Staatsutopie in der Politeia. Dort gilt, wie er schreibt, ein Schönheitsideal, das zunächst einmal wenig mit Maniküre, Friseur und Haute Couture zu tun hat. An Platons utopischer Fantasie, die jetzt mehr als 2000 Jahre alt ist, gilt, dass das Nützliche schön und das Schädliche hässlich ist. In diesem Staatsgebilde würde ein unbestechlicher Philosophenkönig auf vernünftige Weise die Dinge und auch die Vererbung ordnen, indem er nicht aufgrund zeitlicher Bedingtheit, sondern auf Grundlage eines zeitunabhängig guten urteilen würde, an dem sich die Organisation der Polis des kleinen Staates ausrichten müsste. Zu seinem philosophischen Traum gehört die Abschaffung des privaten Reichtums ebenso wie die Abschaffung der Familie, um statt individuellen Eigennutzes das Interesse aller Mitglieder an der Gemeinschaft zu fördern. Dazu werden mehrere Stände eingeführt, also man hat Arbeiter, man hat so die Hüter, die Exekutive, die Polizei und dann eben den oberen Stand. Darin werden aber auch die Frauen den Männern gleichgestellt, schon indem man für gleiche Erziehung in Gymnastik, Musik und Kriegskunst sorgt. Platon verlangt auch nach einer Reorganisation des Paarungsverhaltens, das den Nachwuchs des Staates erzeugen soll. Hochzeiten werden nach dem Vorbild der Züchtung von Jagdhunden, edlem Geflügel und Pferden eingerichtet. Man paart nur die Besten miteinander. Das Zitat, also was nach der Pferdezüchtungsstelle kommt, ist dann, und man findet das Zitat wieder eigentlich in jedem klassischen eugenischen Text der Moderne in mehr oder minder abgewandelter Form, wenn sie sich nicht dann auf eine spätere Fantasie berufen, nämlich die der Mäuren, die das Schicksal bestimmen. Also das ist wirklich eine große Stiftungsfigur, möchte man sagen, der Eugenik. Nach dem Eingestandenen sollte jeder Trefflichste der Trefflichsten am meisten beiwohnen, die Schlechtesten aber den eben solchen umgekehrt und die Sprösslinge jener sollten aufgezogen werden, diese aber nicht, wenn uns die Herde recht edel bleiben soll. Und dieses alles muss völlig unbekannt bleiben, außer dem Oberen selbst, wenn die Gesamtheit der Hüter so viel möglich durch keine Zwietracht gestört werden soll. Also man merkt doch schon, das ist so ein gewisses Dilemma. Die körperliche Züchtung der Trefflichsten wird dann durch erzieherische Leibes- und Geisteszucht fortgesetzt. Also die Pädagogik, die sich hier entwickelt, die Paideia. Und was sind die Trefflichsten, die fortgezogen werden? Es sind diejenigen, die sich hervortun in dem, was der Polis nützt. Und es gibt Wettbewerbe, Prüfungen, wo sie die Trefflichkeit unter Beweis stellen können. Musische Talente zählen auch dazu. Aber vor allem Kampfeskunst, Körperbau, denn die Jugend zeigt sich in diesen Wettbewerben nackt. Und der nicht trefflich gezeugte Nachwuchs, etwa von älteren Männern, nach der Mannesblüte mit jüngeren Frauen, wird aus der Polis entfernt. Nur andeuten muss ich an der Stelle, dass mit dieser staatlichen Regulierung des nützlich Schönen auch ganz individuelle Ratschläge verbunden sind. Die Achtung der Fortpflanzungszucht hat hinreichend Platz, immer noch für einen Sexus, der sich dem gleichen Geschlecht widmet, oder auch für die Alten, die sich den Jungen nähern. Nur eben nicht in Bezug auf Nachwuchs. Mit anderen Worten, es gibt Bedingungen, die zu beachten sind, wenn Schönheit sich fortzeugen möchte. Bedingungen, die institutionell reguliert sind und Bedingungen, die auch in der Macht des Einzelnen liegen. Und zu dieser politischen Optimierungsfantasie später nochmal. Denn zunächst einmal ist ja unklar, ob sich die Natur zum Besseren korrigieren lässt und nicht an sich schon für das Beste sorgt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, hüpfe in die frühe Neuzeit, in einem Jahrtausendsprung, der frühes Christentum oder Mittelalter völlig ausklammert. Und jetzt zu Heilung und Heilsverletzung bei eigentlich im Wesentlichen zwei Autoren, bei Shakespeare und John Bulwer. Denn die Kluft zwischen dem, was als schön gilt und dem, was man zu wissen denkt, dass es wirklich schön und nützlich und wahr sei, ist gewiss schon in der Antike breit. Also schon Platon ist auf die Differenzen zwischen irdischer Schönheit, die dadurch entsteht, dass die Erscheinung eines Dings zu dem passt, wozu es dient, und eben der allgemeinen Idee von Schönheit hin. Und wenn diese Kluft jetzt einmal geöffnet ist, dann wird auch fraglich, nach welchen Kriterien der nachgeborene Leib so gestaltet werden kann, dass er schön ist. Ich lade Sie jetzt zu dieser erweiterten Problemkonstellation auf einen kleinen Ausflug in das frühneuzeitliche Denken über physische Nachwuchsoptimierung im barocken England ein. Insbesondere Shakespeare hat aus dieser Spannung zwischen pragmatischer, ideeller und realhistorischer Schönheit gnadenlos Kapital geschlagen. Shakespeares Sonette, zuerst gedruckt 1609, sind ein Gesang auf Liebe und Schönheit, sagt man, der immer noch zum Kanon geläufiger Schulbildung gehört, vorausgesetzt, sie haben Englisch als Hauptfach gehabt. Sein Sonett Nummer 130 fährt zum Beispiel ein ganzes Inventar an Schönheitsattributen auf, den die ominöse Geliebte leider nicht im Mindesten entspricht. Also die üblichen Zeilen. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. Also die Augen der Geliebten sind nicht wie das Licht. Und die Koralle, die ist röter als das Rot ihrer Lippen. Und er geht die ganzen Modeattribute durch und sagt, dass das eben mit der Liebsten überhaupt nichts zu tun hat. Nur um am Ende zu sagen, dass sie eben doch schön ist, obwohl sie nicht schön ist. Also wo diese Differenz zwischen Physis und Schönheit sich in voller Breite auftut und zu einem genialen Liebesbekenntnis wird, was so gewissermaßen den Schönheitsdiskurs aushebelt und in Gang setzt und aufgrund dieser Paradoxie eben so schön funktioniert. Allerdings geht es in den Sonetten zwar auch, aber nicht immer um die Kritik von konventionellen Schönheitsidealen zugunsten einer natürlichen Schönheit. Wenigstens beginnt sein Sonettzyklus nicht damit. Das sind sie im ersten Druck. Das ist nicht unbedingt die Shakespeare'sche Reihenfolge, sondern es ist halt eben die erste Reihenfolge, die es zur Drucklegung gebracht hat. Und die ersten 17 Sonette bilden die Gruppe der sogenannten Procreation Sonnets, was sich nur verteufelt schwer übersetzen lässt als Fortpflanzungssonette. Also um knapp das Thema dieser Gedichte darzustellen, sie wenden sich an einen jungen Mann, den sie von der Heirat überzeugen möchten. Und dabei appellieren sie an sein Eigeninteresse, aber auch an seine Pflicht gegenüber der Schöpfung, dass er seine körperliche Schönheit bitte weitervererben solle. Und damit sie in Zukunft nicht verloren gehe, dass also seinen Samen seiner Partnerin einpflanzt und nicht etwa verschwendet, indem er zum Beispiel onaniert, having traffic with thyself alone, schreibt der Dichter. Und das ist zu der Zeit, diese Kinderlosigkeit, kein ganz unverfängliches Thema, weil 1603 war Queen Elizabeth kinderlos gestorben. Also im höfischen Diskurs werden hier sozusagen Galanterien aufgetan, die sehr viel mit Vererbung zu tun haben und es geht um die Schönheit, die sich nicht fortzeugt, sich aber bitte fortzeugen solle. An einen Mann adressiert in dem Fall. Und die erste Zeile des gesamten Sonettzykluses ist schlichtweg vom From fairest creatures we desire increase. Erste Zeile, so eröffnet der Zyklus vom ersten Sonett. Das kokettiert im Appell an die Fortpflanzungspflicht des Adels ein wenig mit Platons Züchtungsidee. Und Shakespeare in der Beziehung war auch Platoniker, nimmt aber, worauf unter anderem der Shakespeare-Forscher Ronald Gray hingewiesen hat, im Wesentlichen erneut eine weitere platonische Idee auf, aus der Rede der Diotima in Platons Symposion, die darauf hinweist, dass die einzige Möglichkeit, auf Erden der Sterblichkeit zu entkommen ist, sich eben fortzupflanzen. Und dieses Motiv wird ausgemalt. That thereby beauties might never die, but as the riper should by time decease, his tender air might bear his memory. Also nochmal kurz auf Deutsch in der Übersetzung von Christa Schünke und Rainer Iversen. Die schönsten Wesen, sie sollen sich vermehren, damit die Rose Schönheit nie verdorrt, muss auch die Zeit den reifen Mann verheeren, in seinem zarten Sprössling lebt er fort. Die Weitervererbung der jugendlichen Schönheit ist ein Mittel, die Zeit zu überwinden. Sie geschieht, wie das dritte Sonett weiterführt, spiegelbildlich. Look in thy glass and tell the face thou viewest. Now is the time that face should form another. Ja, und mehr noch, und diese Spiegelung nach vorn, getreu der Vererbungstheorie, ist ein Gebot, das der Jüngling annehmen soll, weil auch er selbst nur Abbild vergangener Schönheit ist. Thou art thy mother's glass, and she in thee calls back the lovely April of her prime. So thou through windows of thine age shalt see, despite of wrinkles, this thy golden time. But if thou live, remembered not to be, die single, and thine image dies with thee. Spieglein, Spieglein an der Wand. Das Märchenmotiv steht, wie Shakespeare Glauben macht, in einer intergenerationellen Fluchtlinie. In dieser als natürlich dargestellten Spiegelung der Schönheit durch Vererbung als gleichermaßen Erinnerung und Zeugung überschreitet sie die Zeit und wenig später werden die Sonette neben der körperlichen Schönheit auch der Dichtung eine solche generationenübergreifende Wirkung einräumen. Allerdings, und an dieser Stelle verlasse ich Shakespeare und gehe von der Poesie in die anthropologische und medizinische Theorie, war das Weitergeben von natürlicher Schönheit auf natürlichem Wege längst nicht das einzige Mittel, um den Körper des Nachwuchses schön zu halten bzw. schön zu machen. Und im frühneuzeitlichen Diskurs gilt das vor allem der Vermeidung von Monstren. Denn Durchsieht man die überlieferte Hebammenliteratur der Zeit, sieht man schnell, die Medizin der Zeit hatte mehr mit dem Vermeiden von Geburtsfehlern als mit der leiblichen Aufbesserung des Nachwuchses zu tun. Ein Faszinosum waren, wie gesagt, die Monstren, die hin und wieder zur Welt kamen, bucklige, irgendwie unförmige, manchmal verdoppelte Körper und dergleichen, die darauf hindeuteten, dass der Vererbungsprozess nicht ausschließlich spiegelbildlich, sondern auch bildverzerrend verlaufen konnte. In den Monstren deutete sich an, dass man etwas falsch gemacht haben musste, dass in der göttlich bewachten Ordnung der Natur, die man jetzt nach Bacon empirisch beforschte, in der frühneuzeitlichen Wissenschaft, merkwürdige Fehlgänge auftauchen konnten, die nur als Verstoß gegen die Ordnung verstanden werden konnten. Wie kann es sein, dass sich Schönheit oder wenigstens Normalität nicht vererbt? Dieser Ansicht nach ist die seelische und körperliche Welt nicht getrennt voneinander zu denken. Der Ratschlag, der hier formuliert wird, gilt vor allem der Vorstellungskraft. Man denke bei der Zeugung an schöne Kinder und so werden auch die Nachkommen schön werden. Die Hebammenliteratur der Zeit und manche davon wie das sogenannte Aristotle's Masterpiece, ein Kompilat aus verschiedenen frühneuzeitlichen und antiken Quellen, dann unter dem Titel Aristoteles an den Mann gebracht, wurde vom späten 17. bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein gedruckt und in endlosen Neuauflagen. Also im 20. Jahrhundert dann eher so als kleines Sexbüchlein, was Zeugungspraktiken beschreibt. Und was Aristotles Masterpiece ausführt, sind dann in den Passagen, die sich darum drehen, um die Herkunft von Monstergeburten, also sowas wie Angstzustände während der Zeugung oder die plötzliche Furcht in der Schwangerschaft, außergewöhnliche Passion beim Liebesspiel, wenn man zu oft einander beiwohnt. Natürlich die Imagination der Mutter oder auch der Sam, und zwar nicht nur der des Mannes, sondern auch der Frau, der sich mischt mit dem Menstrualblut, falls während der Menz zur Zeugung geschritten wird. Also man hat das als Ratschläge zur Monstervermeidung und in umgekehrter Weise lässt sich die Also es gibt weitere Hinweise wie Mondphasen, die Astrologie und in umgekehrter Wendung lässt sich diese Psyche- und Astrotechnik der Monstervermeidung natürlich auch zur Produktion schöner Kinder verwenden. Und dafür prägt dann Claude Quillet das schöne Wort von der Kallipädie, also das griechische Adjektiv Kallos für schön und Paideion für Kind sind hier zueinander gefügt. Das passiert auch um 1650 in diesem lateinischen Lehrgedicht, was hier folgt. Also wo dieser sozusagen der Monstervermeidungsdiskurs in den Schönheitserzeugungsdiskurs gewendet wird, der dann bis ins 18. Jahrhundert hinein Geltung behalten wird und in den sich dann auch schön die Orthopädie von Andry anschließt, der dann halt die mechanischen Einwirkungen zur Kinderverbesserung beschreibt. Stühlchen, Korsetts, all die Sachen, wie man das krumme Rückgrat richten kann. Von diesen frühneuzeitlichen Designerbabys, also der Heilungsdiskurs, scheint es nur ein kleiner Schritt in die Gegenwart, aber das Problem ist hier der Heilszusammenhang, der verletzt wird, indem man solcher Art in die Schöpfung eingreift. Und einer der ausgreifendsten Kritiker solcher Praktiken, also ein genialer Autor seiner Zeit, ist John Bulwer, ein Arzt, der unter anderem das erste Alphabet für Taubstumme entwickelt hat, eine Theorie von einer universellen Gestensprache, die Chirologia des Gesichtsausdrucks, die Pathomyotomia. Und der Titel von 1650 ist ausführlich und treffend, die Anthropometamorphosis or the artificial changeling. Eine kleine Vererbungs- und Zeugungslehre verpackt als Modekritik oder andersrum eine Modekritik verpackt als Vererbungslehre. Anthropo für den Menschen, Metamorphosis für die Veränderung des Menschlichen. Man sieht dann oben links den Engel. Darunter sind die Tiere, die darüber erschrecken, dass über all diesen Veränderungspraktiken jetzt der Mensch einer von ihnen geworden ist, also auch tierisch, animalisch. Da oben ist der Teufel, der hat dann ein Ha-ha-ha, also ich habe sie alle verführt. Hier sind die ab usus partium steht hier, also von der Fehlnutzung der Körperteile. Hier drüben sind sie richtig genutzt. In der Mitte sitzt Mutter Natur, rechts Eva, Adam und unten drunter die menschlichen Rassen. Ich glaube, das ist Galen. Und noch ein anderer antiker Zeitzeuge, alles habe ich nicht rausgekriegt, wo man sieht, wie im Prinzip die unterschiedlichen Ethnien eingebunden werden in ein Schöpfungs, in ein Schöpfungs, und Ursprungskontext, der bei Adam und Eva anfängt, eins der wesentlichen Probleme, die er hat, um 1650, ist erklären zu müssen, wie können so viele verschiedene Leute zum Teufel nochmal aus einem Ehepaar hervorgehen, wenn es einen göttlichen Heilsplan gibt und alles spiegelbildlich verläuft. Es muss also irgendwo was passiert sein. Und das ist das Werk des Teufels bzw. seiner irdischen Helferin, der Hebammen. Denn was die Hebammen tun, ist die Geburten manipulieren. Und diese Manipulationen sind durch Mode angeleitet. Also er geht dann die unterschiedlichen Rassentypen durch. Hier hat er einen Brüsseler Kopf, der durch Binden in diese ovale Form gebracht worden ist. Man hat, ich glaube, das ist das ein deutscher Schädel? Ja, dieser Schädel war der deutsche Schädel. Durch das Liegen auf dem Hinterkopf ist er halt so platt geworden. Und das ist, glaube ich, eine Frau aus Kumana, die zwischen zwei Kissen gepresst wurde in der frühen Jugend, um den Kopf auch in diese Form zu bekommen. Also das Buch beschreibt in nicht enden wollender Ausführlichkeit diesen horrid transformed, ein Wort, das lieben Amerikanisten, self-made man in seinen ethnisch diversen Kopfmoden, Haartrachten, Hautmoden, Nasenmoden, Augenmoden, Brauenmoden, Geschlechtsteilmoden, Brust- und Hüftmoden, Fußmoden. Man lenkt Hälse, weitert Lippen, sticht sich Ohrlöcher. Es ist eine Liste der Verstöße gegen die Natur, die sich dann schließlich gegen die Mode selbst wendet, wenn sie in den Modeidealen der Europäer und vor allem der englischen Galanterie diese barbarischen Monstrositäten wiederfinden. Also das ist dann der Vergleich am Ende, da werden dann diese kleinen Stiche nochmal gegenübergestellt. Man hat ein Modebild in einer bestimmten Hutform, was die Mode nachäfft, und das ist eben so ein teuflischer Leibeskult. Und das Ideal, was dahinter steht, ist, man muss eben aufhören, die Natur so zu manipulieren, um wieder zum ursprünglichen Schöpfungsplan zurückzukehren. Also das ist diese Heilsfantasie, die sich entwickelt, aber die wird hier angesprochen als Mode, und das ist auch eins der ersten großen, möchte man sagen, ethnografischen Texte, die das britische Weltreich in der Zeit also versuchen, ethnologisch auszudeuten in unterschiedlichen Praktiken. Aber, wie gesagt, das eine sind die hebämmlichen sozusagen Heilungsfantasien, die, wie Bulwer notiert, schlichtweg das Heil verletzen. Also diese Ambivalenz, glaube ich, ist ziemlich prägend für die frühe Neuzeit und wird dann mit der Orthopädie im 18. Jahrhundert in die Perfektibilitätsfantasien der Aufklärung aufgelöst. Der Text, das ist ein sehr langes Zitat, das müssen Sie um Gottes Willen nicht bis zu Ende lesen. Ich habe es nur in dieser schönen Fülle gebracht, weil es eigentlich von Bulwer stammen könnte. It would go beyond our space to describe the different methods savage races have adopted in order to beautify their persons. Teeth are knocked out or filed like saws. The head is shaved, hairs plucked out, eyebrows shaved and eyelashes pulled out. The skull is compressed. Feet are squeezed and lengthened or shortened by doubling up the four smaller twos, ears, noses. Lips are loaded with rings and daggers. Earlobes are dragged down until they approach the shoulder. Breasts are cut off or made to project und so weiter. Sie sehen die wilden Praktiken. Dieser Text ist ein kurzes Zitat von 1896 von Scott, den Vornamen habe ich jetzt nicht dabei, erschienen unter dem schönen Titel Sex and Art in the American Journal of Psychology 1896. Also sehr langer, sehr schöner Text, das ist dann schon Post-Darwin und so der erste Schritt der Kombination von Schönheits- und Fortpflanzungsidealen im Modus der Fitness, also als entscheidender Schritt in die Moderne, vollzieht er hier die Kopplung von Schönheit und Sexualität in der Evolutionstheorie nach, die ja schon laut Darwin im Balzverhalten als Ausweis für gesundes Erbgut zwischen einzelnen Individuen, also schlichtweg immer, vorgeführt wird. Nach Darwin, das ist natürlich auch klar, ist alles, was irgendwie zur Fortpflanzung kommt, auch schön, erfolgreich im evolutionären Sinne. Das, was Scott hier umtreibt, ist allerdings, dass natürlich die Kultur diese natürlichen und sexuellen Selektionsprozesse durch zu große Milde ausgehebelt hat. Es pflanzen sich die Schwachen fort, es pflanzen sich die Kranken fort, es pflanzen sich die fort, die als schön gelten, aber nicht im evolutionären Sinne fit sind. Es kommt schlichtweg, also ist die Degenerationsthese zu einer Degeneration der Menschheit. Man muss also etwas tun, um sowas wie Schönheit zu reinstallieren. Das, was Scott dann macht, ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr ausgefeilt. Scott in den 1890ern arbeitet, um jetzt Schönheit und Körper und Zeugung zusammenzubekommen mit dem psychologischen Modell des Reflexbogens, ja, und hat dann in der ersten Figur einfach nochmal so ein paar Sinneszellen, dann Nervenzellen, die zu Muskelzellen gehen. Und es ist seine Theorie sozusagen von der kreisartigen Erweiterung dieser Nervenbahnen im Laufe der Menschheitsentwicklung, aber auch Individualentwicklung, dass das dann gekoppelt wird mit also ersten Eindrücken von Schönheit. Also am Anfang ist es nur die Sexualität, nur der Fortpflanzungsdrang, dann kommt die Schönheit, sondern es ist so ein teilweise ästhetisches Empfinden dazu, was sich immer weiter vernetzt, bis man schließlich, also letztendlich auch bei der ganzen abendländischen Kunst ist, in dieser Erweiterung dieses ursprünglichen Nervenkostüms. Das Problem ist dann, dass über die Kultur des Abendlandes also erstens die Selektionsmechanismen ausgemerzt wurden und zweitens in der dekadenten Kunst um 1900 letztendlich die klaren Assoziationen zwischen sexueller Fortpflanzung und Schönheit verloren gegangen sind, dem man eben vorbeugen muss. Also seine Empfehlung ist dann ein moderner Phallizismus, also so ein schöner Männer- und Zeugungskult, sehr, sehr phallisch, das erspare ich Ihnen wegen zu großer philosophischer Schweinerei. Im Balzverhalten zumindest wird Schönheit als Ausweis für gesundes Erbgut präsentiert. Und das ist irgendwie so ein Grundstock, den man, glaube ich, auch sehen kann in vielen biologischen Ästhetiken, die eben allerdings, und da kommt jetzt der eugenische Diskurs ins Spiel, zur Aushebelung, zu einer Fehlkonditionierung des Sexualverhaltens führt. In den USA war die Eugenik im Wesentlichen, also zunächst einmal in ihrer inoffiziösen Form, ein sozialreformatorisches, ziemlich linkes biologisches Projekt. Also da ist einerseits natürlich, hat man die Eugenik am Ursprung auch der amerikanischen Genetik, also auf Cold Spring Harbor, was jetzt immer noch so ein also Zentrum der Genetik ist. Das war auch damals das Zentrum der Genetik. Die großen Genetiker wie Davenport oder so kommen aus der eugenischen Bewegung und aus der eugenischen Statistik. Vieles davon kommt aus der Landwirtschaft und aus den landwirtschaftlichen Zuchtinnovationen, die aus der Genetik kamen. Das war auch ein großer Sponsor von diesen genetischen Forschungen in der ersten Zeit. Ich will aber hier wieder auf eine inoffiziöse Praxis hinaus, also nicht auf die Sterilisations- und Einwanderungsgesetze, wie sie dann auch von den Eugenikern in den Staaten betrieben wurden, sondern auf das Privatine. Also 1920 wurden erstmals im Sinne der Public Relations der Eugenikbewegung angeregt von zwei Frauen die Fitter Family Contests durchgeführt, also Wettbewerbe für fittere Familien. Das sind jetzt ein paar Fotos von Gewinnern. Hier 1925, der volle Titel ist Fitter Families for Future Firesides. Was diese Fitter Families for Future Firesides tun mussten, um zu gewinnen oder unter die Erstplatzierten zu kommen, sie mussten einen psychologischen Test bestehen zum Beispiel, einen physiologischen Test, also es waren Psychologen und Mediziner anwesend und eben auch jetzt Genetiker, Rassenkundler, die den Familienstammbaum durchgegangen sind. Also man hat dann auch geguckt in der Genealogie der Familie, ob da irgendwelche Feeble-Mindedness übersetzt als Schwachsinnigen mit dabei waren, Alkoholkranke und so weiter. Und wenn das alles gestimmt hat und sie sich gut fortgepflanzt haben und man das dann über die Generationen hinweg noch sehen konnte an den Kindern, es gab auch Mehrgenerationendiskurs, dann konnte man so Gewinner dieser Wettbewerbe werden. Also das ist jetzt, also hier haben Sie die Großfamilie, Large Family Winner, da ist der Small Family Winner. Das sind halt gute eugenische Mädchen, die, und das fällt auf, natürlich mit den Schönheitsidealen der Zeit nur bedingt zu tun haben. Wenn wir uns überlegen, wir sind hier in den 1920ern eigentlich in den Roaring Twenties. Ja? Jazz Age, Flapper Girl, Joan Baker. Also schlanke Frauen, die sehr exzessiv leben und in diesen Beauty Pageants ausgezeichnet werden eigentlich doch die geburtsfreudigen Familien, Familienväter, Familienfrauen und Mädchen. Die Eugenikbewegung hier im Ganzen knüpft natürlich idealerweise an, auch an Platon, an die Staatsfantasien, aber die Ausprägung erspare ich Ihnen und die führt mir auch ein bisschen daneben, wenn man sie nur ablenkt auf den deutschen eugenischen und Euthanasiediskurs und auf den Rassenvernichtungsdiskurs. Und die Fortführung der Eugenik in Privatim nicht mehr als das anspricht, was sie war. Das ist eine Form von Eugenik. Das ist aber wieder aufgetaucht, wie wir alle wissen, in Form von Kritik an der Reproduktionsmedizin, an Genetic Screening und so weiter. Nur hat sich die Eugenik als Begriff schlichtweg diskreditiert nach 1930. Führte dann, das ist immer schön zu beobachten, wenn man dann durch die Psychological Journals der Zeit geht, aus amerikanischer Perspektive dazu, dass man den Eugenikern dabei zuschauen kann, wie sie nach Deutschland gucken und sich überlegen, wie geht es denn da aus? Ist das denn da richtig, was da noch passiert? Und ab in die Gegenwart zu Darwin Dating und dem Heiratsbazar. Das sind jetzt auch inoffizielle Praktiken, möchte ich sagen. Ich vermute mal, statistisch vernachlässigbar sind. Wir haben so und so viele Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ich vermute mal, die Website bewegt sich ungefähr bei 20.000, 30.000 Nutzern. Das international ist also nicht so eugenisch relevant. Präsentiert uns aber schön das Paarfindungsverhalten, den Heiratsbazar in automatisierter Form. Im Unterschied zu Platon ist hier keine staatliche Züchtungsfantasie mehr dahinter, sondern der Demokrat entscheidet, wer zum Beispiel auf diese Dating-Plattform überhaupt hin darf. Also die Mitglieder stimmen ab, ob jetzt die Kandidaten, jetzt sagen wir mal da unten, ich habe die Augen so ein bisschen getilgt, obwohl das öffentlich ist, fand ich es trotzdem anzüglich, ob die jetzt die Kriterien erfüllen. Man kann das dann ausprobieren, also das ist dann nochmal so eine kurze Information über Darwin, sexuelle Attraktivität und die Oberflächen, die jetzt das Dating anbahnen sollen, um eben die Hässlichen draus zu halten. Das ist sozusagen noch eine sehr humorvolle Form des Nischenmarketings für ein Dating-Produkt, was man im Prinzip also auf jeder Personal-Ad-Seite von den Tageszeitungen finden kann. Also das ist so ein Einstiegstest dazu. Do you have webbed fingers or twos? Ist da irgendwas faltig? Do you have hair between your fingers? Weird body hair? Also Haare in der Nase oder im Ohr und so weiter. Und vor allem ist man älter als 35. Nach 35 führt da kein Weg mehr rein. Was eben auch sehr gut, das passt wiederum sehr gut zu Platon, weil auch da diese Altersbeschränkung gilt. Ein bisschen interessanter und auch ein bisschen eher von der Zeit war die Webseite, die funktioniert ganz ähnlich, beautifulpeople.com, die sich international vermarkten. Das ist jetzt die neue Benutzeroberfläche, die, glaube ich, seit diesem Jahr existiert. Zum ersten Mal angeschaut habe ich es im Jahr 2010. Da sah das noch so aus. Die ist vor allem interessant, weil sie diesen Paaranbahnungsservice für schöne Menschen verknüpft mit einem, ja, wie soll man sagen, Fertilitätsanbahnungsservice. Also sie versucht jetzt sozusagen Mitglieder dieser Plattform, die sich bereit erklären, Samen oder Eier zu spenden, auch für die Hässlichen, die draußen sind, zugänglich zu machen. Dazu gab es dann hier unten dieses kleine Feld, or browse the site as a guest. Da konnte man auch als Nicht-Schöner rein. Also ich konnte damals da noch gucken gehen. Das ist mir aber in der neuen Form leider versagt. Also ich habe keinen Zugang mehr gefunden. Damals konnte ich noch. Ich weiß auch nicht, ob es dieses Fertility Forum da drin auch noch gibt, wo eben aufgrund von Schönheitskriterien Samen und Eier vermittelt werden, um schönen Nachwuchs zu erzeugen. Der Kommentar zu dieser Form der Schönheitsnischenvererbung, möchte ich sagen, weil auch beautifulpeople.com hat irgendwie eine ziemlich undurchschaubare Mitgliederzahl, obwohl in Deutschland, Großbritannien, also schlichtweg weltweit vermarktet, mit dem schönen Nebenresultat, dass diese Seite dann natürlich auch Dating-Site-Provokationen hervorgerufen hat, wie hier The Ugly Buckball, wo sich die Unschönen Dating for the Aesthetically Average zu Paaren finden können mit den üblichen Übertreibungen in dem Erfolg dieser Website. Natürlich ist es klar, dass es sich auch bei diesen Formen einfach sozusagen der Samen- und Eierspende immer noch um das Roulette-Spiel mit bedingten Erfolgsaussichten handelt. Die Gattengene werden lustvoll miteinander rekombiniert und die Zufälligkeit, die dann in der genetischen Rekombination herrscht, wir wollen hier auf die Zufälligkeit von möglichen Mutationen gar nicht erst eingehen, stellt die elterlichen Erwartungen gegen dann eintreffende Ist-Zustände in mitunter prekäre Disposition. Also ist das nur noch eine Eugenik, die überhaupt funktionieren kann, auf dieser inoffiziösen Weise, die jetzt unterhalb, möchte man sagen, des Niveaus der Reproduktionsmedizin ausgetragen wird. Mit dieser Nische und diesen unterschiedlichen Nischen, in denen sich sozusagen verschiedene lokale Grüppchen der Vererbung bilden, möchte ich eigentlich auch schließen, weil es auf so eine Deregulierung der eugenischen und Vorzeugungs- und Leibesmanipulationspraktiken hinweist, die, glaube ich, recht typisch ist. Die Moral von der Geschichte ist wie immer offen. Man könnte hier zum Beispiel mit Jürgen Habermas die Perspektive einer künftigen Gegenwart einnehmen, aus der wir möglicherweise einmal auf die heute umstrittenen Praktiken als Schrittmacher einer liberalen, über Angebot und Nachfrage geregelten Eugenik zurückblicken werden. Das ist aus Die Zukunft der menschlichen Natur von 2001. Habermas befürchtet dort, dass ein dichter, intergenerationeller Handlungsstrang entsteht, für den niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann, weil er einseitig in vertikaler Richtung durch die zeitgenössischen Interaktionsnetze hindurchgreift. Und all das stimmt. Es handelt sich um Vererbung und Habermas adressiert auch Reproduktionsmedizin, Genetic Screening, all diese Dinge. Aber dann, so scheint mir, nach diesem kurzen historischen Durchlauf ist unser Leib seit einigen hundert Jahren genau aus diesen Manipulationen hervorgegangen. Dieses natürliche Ideal der Schöpfung scheint mir nach der Durchsicht dieser Literatur zumindest sehr unwahrscheinlich. Damit erstmal vielen Dank.
Soweit also Jörg Thomas Richter mit seinem Vortrag »Manipulierte Leiber – zum Zeugen und Formen schöner Körper«, den er am 10. Dezember 2013 im Museum für Kommunikation in Berlin gehalten hat. Kommenden Samstag widmen wir uns nochmal dem Erzeugen von Schönheit. Wir senden dann einen Vortrag, der sich mit digitaler Schönheit beschäftigt, mit dem Aussehen von Androiden und Avataren. Je mehr sie uns ähneln, umso vertrauter wirken sie. Bis dann plötzlich das Zutrauen in Unbehagen und in Grusel umschlägt und diesem Phänomen wollen wir nachgehen. Morgen Abend um 17:55 erwartet euch hier im Hörsaal eine neue Ausgabe des digitalen Salons. Es geht dann um die Frage, was uns Wearables bringen, also Smartwatches, Fitnessarmbänder und Gesundheits-Apps, die protokollieren, was wir essen, wie viel wir uns bewegen, wie lange wir geschlafen haben. Lasst uns schon mal ein paar Fitzelchen daraus hören.
Ein künstliches elektronisches Gehör, das mit meinem Hörnerv verbunden ist, dort ein Signal drauf gibt, mit dem ich dann wieder hören kann, weil ich sonst gehörlos wäre. Cyborgs, tatsächlich das, was wir aus dem Science-Fiction-Film kennen. Der Organismus, der mit Technologie verwoben, verbunden ist.
Ich glaube, ich kann noch ganz gut merken, was mit meinem Körper los ist. Da brauche ich, glaube ich, kein Medium, das mir das mitteilt.
Ich brauche ein Gerät mit einem Display, wo eine Zahl draufsteht, damit ich weiß, wo mein Blutdruck sitzt.
Ich habe gestern schlecht gegessen, aber ich fühle mich heute trotzdem gut.
Schummeln.
Ich habe Geld ausgegeben, was ich nicht habe, aber ich kann damit trotzdem leben.
Ich fand es total spannend, gerade weil wir eigentlich gar nicht mehr über irgendwie Wearables und sowas gesprochen haben, sondern über Gerechtigkeit und Solidarität.
Wir geben Daten weg, wenn man das denn wollte, könnten wir die teuer verkaufen. Tun wir noch nicht mal. Wir bezahlen für die Geräte, die Daten sammeln. Das ist ja relativ irre. Wieso machen wir das? Machen uns Wearables gesünder? Machen sie uns zu Cyborgs? Und falls ja, was bedeutet das? Den geballten Input dazu gibt's morgen Abend im Hörsaal in einer Diskussion aus dem digitalen Salon in Berlin. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommerabend. Katja Weber sagt Tschüss, bis morgen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.